Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallo, mein Name ist Louis Bertram und du hörst den Goodcast. Der Goodcast ist im Übrigen, wie wir jetzt neulich festgestellt haben, der einzige noch existierende Podcast, der sich nur mit Menschen beschäftigt, die Gutes tun oder gute Nachrichten verbreitet. Wenn das mal nicht eine gute Nachricht ist. Hier hörst du wohl die Geschichten von Menschen, die sich dem Guten verschrieben haben, also die in irgendeiner Art und Weise für sich selber beschlossen haben, eben etwas Feines zu tun, das für uns alle gut ist. Ich möchte das Wort gut nicht überstrapazieren, aber wir bewegen uns in Zeiten, in denen es richtig und wichtig ist, etwas Gutes zu tun. Und was das ist, das steckt jeder für sich selber ab. Und genau darüber rede ich heute mit Antje von Dewitz. Antje ist Geschäftsführerin von VDE oder VD. Es gibt da viele unterschiedliche Varianten, wie das ausgesprochen wird. Wir lüften das Geheimnis gleich, wie man es richtig ausspricht. Und hat dieses Unternehmen im Grunde komplett transformiert. Und das ist total spannend, weil während sie zunehmend klimaneutral werden und ihren Emissionsabdruck immer weiter verringern, steigern sie den Umsatz. Das wirft man eine ganze Menge Fragen auf, weil wenn wir beantwortet kriegen würden, wie das funktioniert, also klimaneutraler oder besser fürs Klima zu agieren als Unternehmen und trotzdem den Umsatz zu steigen, ja, dann hätten wir ja eine ziemlich große Lösung gefunden, die man dann auch anderen Unternehmen mitteilen könnte. Ein richtig spannendes Gespräch. Antje sitzt am Bodensee, ich sitze in Berlin. Sie guckt in Gedanken zumindest auf die Berge, ich gucke ganz realistisch auf andere Häuser. Deswegen ist das eine Aufzeichnung, die remote stattgefunden hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wie immer, erzähl anderen Leuten davon, erzähl ihnen von diesem Podcast und los geht's. So, jetzt. Hallo Antje, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Ich freue mich total auf das Gespräch. Ich habe mir vorher folgende Einstiegsfrage habe ich mir vorher überlegt. Also, meine Lebensgefährtin und ich, wir haben beide 3 Kinder. Und du hast dein Unternehmen, du hast 4 Kinder und trotzdem hast du es geschafft, vor 2 Jahren dich 3 Monate komplett rauszunehmen. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie du das geschafft hast, weil davon würde ich gerne selber was lernen.
Also, ich habe nie ohne Kinder gearbeitet. Ich habe, als ich fertig war mit dem Studium, also da war ich bereits schwanger und mein Einstieg bei VD war auch dann bereits schwanger in dem Fall. Und das heißt, ich habe immer meinen Arbeitsalltag so organisiert und dann natürlich auch mit der Gestaltungskraft, die man als Unternehmerin dann auch hat, nicht nur für mich dafür gesorgt, sondern eigentlich für die ganze Firma mit dafür gesorgt, dass wir ganz viel wirklich Work-Life-Balance haben, dass wir einerseits eben vom Unternehmen her ganz viel organisiert haben, also dass wir keine Besprechungen nach 17 Uhr haben, dass wir auch in Teilzeit Führung übernehmen können, dass einfach private Termine auch ihre Berechtigung haben sozusagen, man das aushandelt, wie schafft man denn eine gute Synergie zwischen den Interessen des Unternehmens und den Interessen des Einzelnen. Also wir haben es hier wirklich verankert, das Thema. Und ich habe mein ganzer Führungsstil läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass ich mich selbst ersetzbar mache. Also dass man mich dann auch nicht wirklich braucht, weil wir einfach starke Leute haben, die ihre eigenen Themen selber vorantreiben und selber Verantwortung haben. Also es wird hier sehr viel Mitverantwortung gelebt. Und dadurch, dass ich das von Anfang an auch musste, weil ich ja schon, wie gesagt, schon von Anfang an schwanger war und mein Lebensgefährte damals noch studiert hat. Ich war quasi alleinerziehende Mutter dann die ersten 2 Jahre. Habe ich das auch nie anders erlebt, als eben von Anfang an immer gelernt zu haben, loszulassen. Ja, das war sehr hilfreich.
Was war, als du diese 3 Monate unterwegs warst, was war der beste Moment?
Oh, ich habe da nicht einen besten Moment. Ich habe die so ein bisschen zweigeteilt sozusagen in den Schwerpunkten. Ich war ganz allein unterwegs. Das war auch sensationell, einfach ganz viel Zeit in mir selbst zu haben. Ich hatte ja schon erzählt, ich habe mein ganzes Leben lang quasi nie ohne Kinder gearbeitet. Das heißt aber auch, dass ich ziemlich fremdbestimmt bin, so meinen ganzen Alltag lang. Und da alleine Zeit in den Bergen zu haben für so ganz kleine Themen wie morgens wasche ich erstmal mein T-Shirt und dann nach dem Wandern mache ich Yoga. Also so einfach komplett verantwortlich zu sein für meinen eigenen Ablauf, das war richtig spitze. Und haben mich aber auch immer wieder Stück des Weges eben meine Freundinnen begleitet. Das war auch sensationell, einfach so viel Zeit zu haben zum Reden. Und das ist für mich schon eines der großen Vorzüge in den Bergen. Diese wunderbare Natur, diese Einzigartigkeit, diese beeindruckende Bergkulisse, der Weitblick und dann gute Gespräche. Das ist schon richtig, richtig. Da kommt irgendwie das Beste zusammen.
Jetzt habe ich gerade eben überlegt, du hast aus dem Fenster geguckt, so ein bisschen verträumt. Und dann habe ich überlegt, ob du wohl gerade auf die Berge guckst.
Ja, ich gucke hier, wenn ich rechts raus gucke, sehe ich den Wald. Also da hinten.
Auch nicht schlecht.
Wiesen und Wald.
Das ist auch okay. Wald ist auch gut. Und würdest du sagen, dass das, also ist das ein Ort, wo du für dich selber Kraft sammelst, wenn du rausgehst in die Berge? Ist das so eine Inspirationsquelle für dich? Ich probiere das nachzuvollziehen. Immer. Ich meine, ich sitze in Berlin.
Nicht so viele Berge in Berlin. Ja, total. Also Berge ist für mich so wie so eine Instanterholung, weil das einfach, also ich finde Berge deshalb auch so, ich habe da lange drüber nachgedacht, 3 Monate quasi jeden Tag drüber nachgedacht, was eigentlich so beeindruckend ist, und da gibt's ganz, ganz viel. Und eins ist eben, die sind einfach steinalt, die Berge, gell? Und es ist so egal, mit welcher Geschichte du da kommst, gell? Du bist wie so eine Fliege, die über deren Rücken krabbelt, und die sind völlig unbeeindruckt von dir. Das erdet sehr. Und dann eben in dieser gigantischen Szenerie mit diesem Weitblick, mit dieser schönen Natur, mit auch mit diesen kräftezehrenden Anstrengungen, die du brauchst, um hochzugehen, und dann aber auch dieser Ausblick da oben. Also das alles kommt zusammen, dass ich jedes Mal aufs Neue einfach nur sofort abschalten kann und sofort irgendwie freie Gedanken habe.
Hast du dich treiben lassen oder hast du es durchgeplant?
Ich habe den GTA gemacht, das ist der Grande Traversata delle Alpi, und bin da schon dem Weg gefolgt. Und hab doch ziemlich genau dem Weg gefolgt, und weil ich auch immer wieder Wegbegleiterinnen hatte, die mich da besucht haben, schon auch mich danach orientiert, dass ich dann auch da war, wenn ich am verabredeten Zeitpunkt sein sollte, ja.
Okay. Und also ich will da gar nicht so lange drauf rumreden. Ich finde es mega spannend, den Gedanken, sich einfach 3 Monate rauszunehmen. Hast du dich komplett rausgenommen aus eurem Tagesgeschäft, oder hast du nebenbei immer heimlich mit so einem kleinen Telefon, das du doch versteckt hattest, dann immer noch den Kontakt gehalten?
Nee, auf keinen Fall. Also ich hatte auch meinen E-Mail-Account abgeschafft sozusagen, dass ich da nicht gleich Zugriff drauf hatte vom Handy und gar nicht erst in die Verlockung kam. Und meine Kolleginnen, die wussten, wenn irgendwas Dramatisches passiert, können sie mich über WhatsApp erreichen. Ich habe 2 WhatsApp bekommen in der Zeit, in der ich weg war.
Hört sich nach einem absoluten Traum an, wirklich. Wobei du die Frage für mich noch nicht geklärt hast, eben als Vater von 3 Kindern, wie du das deiner Familie erklärt hast, dass du 3 Monate weg bist.
Ach so. Also ich habe ja keine kleinen Kinder, sondern inzwischen sind meine Kinder ja zwischen 18 und 26. Und ich bin 50 geworden und habe mir das zum Geburtstag geschenkt und habe gesagt, also ich würde gerne, dass ihr mir das zum Geburtstag schenkt, also vor allem eben mein Mann. Und der hat das dann auch, der ist total klasse, der hat gesagt, der ist super, das findet er toll, klar macht er das zu Hause. Und ja, also damals waren eben noch 2 Kinder im Schulalter, also vor 2 Jahren, ja, aber also war wirklich kein Thema, er hat es mir total gegönnt. Ja, die haben mir alle das total gegönnt. Auch meine Kolleginnen haben mir das total gegönnt, ja.
Sehr gut, ich glaube, ich bringe das mal so ein. Unsere Kinder sind noch ein bisschen jünger. Unsere Kinder sind 8, 12 und 13. Ich bringe das mal als Vorschlag ein. Ich sage mal, ich gehe mal für die nächsten 3 Monate, bin ich unterwegs. Muss ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Vielleicht musst du auch erst 50 werden. Weißt du? Da muss ich mir einfach noch ein paar Jahre nach vorne lassen. Ich finde die Idee trotzdem toll, hat mich total geflasht. Was ist VD, wenn du das kurz zusammenfassen müsstest in einem Satz?
Der nachhaltige Outdoor-Ausrüster, der dir alles bietet, damit du richtig unbeschwerte Zeit auf dem Fahrrad oder auf deinen Füßen in den Bergen oder in der freien Natur genießen kannst. Also von funktioneller Bekleidung bis Rucksäcke, Schlafsäcke, Zelte, Isomatten, was auch immer, was du brauchst, um draußen glücklich zu sein und unbeschwert.
Jetzt total platte Frage, aber so in dieses Gespräch so reinzukommen. Wie wird man als Outdoor-Anbieter nachhaltig?
Verdammt aufwendig, weil als Outdoor-Anbieter, zumindest so wie wir es machen, bist du Textilie sozusagen, du bist eine Textilbranche, und die gehört zu den 3 großen Risikobranchen dieser Welt. Neben Agrar- und Bauindustrie ist die Textilindustrie so die heftigste Industrie sozusagen, was die Arbeitsbedingungen für Menschen angeht in den weltweiten Lieferketten, aber vor allem eben auch, was die negativen Auswirkungen auf die Umwelt angeht. Und deshalb ist es ein ziemlich umfangreicher Job, wenn du das gut machen willst, wenn du deine Verantwortung übernehmen willst. Und wie machst du das? Indem du dich ordentlich damit beschäftigst und indem du da eben Managementsysteme anwendest, um die Auswirkungen deines wirtschaftlichen Handelns sozusagen zu messen in all den verschiedenen Kategorien, um dann eben auch die größten Risiken zu analysieren und dann auch Handlung abzuleiten. Ja, genau. Es ist ein bisschen abstrakt, aber wir kommen bestimmt noch ins Tiefere.
Ja, ich hätte jetzt direkt nachgefragt, also weil du sprichst von Managementmethoden. Also wie genau sieht das am Ende ganz praktisch aus?
Ja, also Also im sozialen Bereich, wenn ich jetzt mal nicht hier am Standort ausgehe, sondern jetzt gleich mich in die Lieferketten begebe, sieht es so aus, dass wir, auch wir, also 90% aller Textilien werden in Asien gefertigt. Bei uns sieht es nicht viel anders aus. Bei uns werden etwa 80% gefertigt in Asien. Wir machen hier etwa 7% am Standort, vielleicht so 13% noch in Europa und 80% etwa in Asien. Und da sind wir Mitglied der Fairware Foundation. Und das heißt, dass wir alle Produktionsstätten wirklich nahtlos auditieren, dass wir selber auditiert werden, Jahr für Jahr, um zu gucken, ob wir einen guten Job machen. Wir haben überall Beschwerdemechanismen eingerichtet. Wir haben auch Teams in den verschiedenen Ländern in Asien, die unsere Produktionsstätten, denn die gehören nicht alle uns, sondern das sind 45 eigenständige Produktionsstätten, mit denen wir zusammenarbeiten, die aber begleiten, nicht nur in Qualitätsfragen, sondern eben auch in quasi genau dieser Umsetzung der Ergebnisse aus diesen Audits und die im kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf Augenhöhe tatsächlich in Partnerschaft dafür sorgen, dass eben nicht exzessive Überstunden entstehen oder dass die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich ein aufwendiger Prozess und das ist nur der soziale Bereich. Mhm. Und im ökologischen Bereich haben wir ein eigenes Siegel, das heißt Green Shape. Das ist wie so ein Metasiegel, das auf den höchsten Standards schon mal aufbaut, um sozusagen alle aus allen Materialien schon mal alle Schadstoffe draußen zu haben. Das war ein irrer Prozess, also alle Materialien umzustellen, weil wir vor 15, 16 Jahren die einzigen waren, die überhaupt danach gefragt haben. Und das war wirklich, wirklich aufwendig. Und aber auch Green Shape bedeutet auch, dass die Materialien, die eingesetzt sind, eben überwiegend recycelt oder biobasiert sind, dass die Produkte reparabel sind und so weiter. Also, und bei uns ist etwa circa 80% der gesamten Produkte, die wir herstellen, sind in Green Shape. Und Green Shape ist mittlerweile, nachdem wir schon Green Shape 3.0 haben, also es wird immer strenger. Das ist der weltweit strengste, tiefste, breiteste Standard, der einfach wirklich Sicherheit bietet, dass die Produkte weder Schadstoffe in der Produktion hatten, noch Schadstoffe beinhalten, dass sie recycelt und im besten Fall sogar recyclingfähig eines Tages sind, reparabel sind, materialeffizient sind und so weiter und so weiter. Ja, es ist ein wirklich aufwendiger, extrem aufwendiger Transformationsprozess, den wir seit 16 Jahren betreiben.
Was glaubst du, wann der abgeschlossen ist?
Nie.
Aber okay, dann formuliere ich die Frage um. Was glaubst du, wann ihr einen Zustand erreicht habt, wo du deinen eigenen Ansprüchen dann gerecht werden würdest?
Also ich werde meinen eigenen Ansprüchen sehr gut gerecht, weil ich ja auch nicht blind bin und nicht naiv bin und mir denke, so von heute auf morgen muss alles perfekt sein. Das geht gar nicht. Also wir haben eine weltweite Klimabilanz seit 2019 und wir haben es geschafft, 2019 bis 2023 unsere Klimaemissionen weltweit um 30% zu senken und sind im gleichen Zeitraum um 32% gewachsen. Das ist sowas, also im umsatzmäßig, das ist sowas, so eine Entkoppelung sozusagen von Wachstum, Umsatz, von Emissionen. Sowas macht mich extrem stolz. Und wann ist es beendet sozusagen, wenn wir dann gar keine Emissionen oder zumindest 90% aller Emissionen eingespart haben und den Rest sozusagen in klimaeffiziente Projekte stecken, damit wir an anderer Stelle Emissionen einsparen, dann würde ich sagen, dann haben wir wirklich was Tolles erreicht. Aber ich bin schon sehr stolz auf die Schritte, die wir unterwegs erreichen sozusagen.
Jetzt muss ich an der Stelle nachfragen, weil, also das hört sich ja so an, als hättet ihr da den Stein der Weisen gefunden. Ja? Ich bin jetzt kein Fachexperte für dieses Thema, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die ganzen Prozesse, die ihr da angekurbelt habt, die treiben mir die Kosten in die Höhe, oder?
Ja, okay. Also kann man so sagen, ja.
Ja, okay, und also ich probiere es jetzt erstmal ganz platt zusammenzufassen, ja. Und gleichzeitig sagst du aber, okay, also wir haben höhere Kosten, wir senken dabei die Klimaemissionen, wir machen aber mehr Umsatz. Wie funktioniert das?
Ja, momentan schlecht, weil wir momentan auch in der Wirtschaftskrise sind wie die gesamte Branche. Aber
also was ist das Geheimnis?
Wir haben uns als Unternehmen schon wirklich komplett umgestellt. Wenn ich das jetzt immer einzeln betrachte, sozusagen so führe ich so ein Material ein, so ein Standard, also so ein auf höchsten Standard und schadstofffrei und so, oder eben nicht, dann ist es in 90% der Fälle so, dass alles, was umweltfreundlicher ist, mehr kostet. Alles, was recycelt ist, kostet schrägerweise mehr, obwohl es nicht aus frischen Materialien ist, aus recycelten Materialien. Es kostet immer mehr, es ist immer aufwendiger, es kostet auch mehr, diese Audits und Standards und so nachzuhalten. Es ist großer bürokratischer Aufwand, Datenmanagement und so weiter. Das heißt, und wenn ich das einzeln vergleiche, dann müsste ich mir jedes Mal sagen, geht ja gar nicht. Deshalb haben wir das ganzheitlich angegangen. Wir haben verglichen mit anderen Unternehmen unserer Größe, geben wir wenig Geld für Marketing aus, sondern wir geben sehr viel Geld aus über die Transparenz unserer Produkte und also über das zu berichten und auch das in die Tiefe wirklich darzustellen, was wir machen. Das da sparen wir eben an anderer Stelle sozusagen. Wir sparen uns beispielsweise Geld ein. Es gibt viele Schnittstellen zwischen Nachhaltigkeit einerseits, aber eben auch ökonomischer Nachhaltigkeit. Also als Textilunternehmen ist es häufig so, vor allem im Modebereich, dass du eine Kollektion machst und dann so 20-30% der Kollektion ist in der nächsten Saison schon wieder alt und wird dann irgendwie abverkauft zu Schleuderpreisen. Bei uns nicht. Bei uns geht ganz, ganz, ganz viel Planung, also Zeit und Energie in die Planung und auch in der Kollektionsgestaltung, dass wir eben Saison für Saison kaum Abverkauf haben und wenn, dann immer noch sehr hochwertig. Da sparen wir uns sehr viel Marge ein sozusagen. Das ist nachhaltig, ist aber auch ökonomisch sinnvoll. So haben wir ganz viele Prozesse einfach umgestaltet, damit wir das machen können. Das ist aber wirklich aufwendig. Und wir haben natürlich, wir profitieren davon, dass wir Pionier und Vorreiter sind und dass wir damit eine hohe Bekanntheit und eine hohe Wertschätzung erreichen. Das heißt, wir profitieren davon, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben genau darauf auch Wert legen. Das heißt, wir wachsen dadurch, dass wir eine steigende Zielgruppe erreichen, die eben Wert legen auf nachhaltige Produkte und auch da auch eine hohe Glaubwürdigkeit eben Wert legen. Das erlaubt uns auch, diese Transformation zu stemmen und zu finanzieren.
Wenn das, also es hört sich nach verdammt viel Arbeit an und es hört sich danach an, als müsste sich jemand richtig Gedanken dazu machen. Aber wenn es so naheliegend ist, dass man die Emissionen senken kann und gleichzeitig trotzdem mehr Umsatz machen kann, warum machen das dann nicht mehr Unternehmen?
Also es ist nicht so naheliegend, es ist wirklich harte Pionierarbeit.
Ich wollte es nicht kleiner machen, als es ist. Ja. Dann muss ich die Frage umformulieren.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Wenn ihr quasi den Proof antretet, dass es funktioniert, warum machen es dann nicht mehr?
Weil es wirklich verdammt viel Arbeit ist und weil es auch auf den ersten Blick nicht sich so als so schlüssig erscheint. Das gibt wenig, die diesen Weg so konsequent gehen. Es gibt also wenig, bei denen ich als Unternehmen mir was abschauen kann. Gelehrt wird in den allermeisten Universitäten auch noch komplett der Blick eben auf die rein finanziellen Auswirkungen des Handelns. Und gemessen als Unternehmen werde ich ja auch nur an den finanziellen Auswirkungen. Also ich zahle meine Steuern aufgrund meines Umsatzes, ich bekomme öffentliche Aufträge, weil ich den niedrigsten Preis anbiete und so weiter. Also ich werde ganz wenig daran gemessen, oder muss dafür eben sozusagen Verantwortung übernehmen, was die Auswirkungen meines Handelns sind auf eben die Umwelt oder auf die Menschenrechte in Lieferketten oder so. Das ist quasi in ganz vielen Bereichen immer noch freiwillig. Und wenn ich dann gierige Shareholder habe oder einfach nur Shareholder, die halt ihr Geld anlegen und dann einfach Profits und Rendite sehen wollen, dann spielt es häufig noch nicht so eine große Rolle. Und die Widerstände und die Schwierigkeiten, die sind immens. Und also auch, ich habe so viele Gelegenheiten gehabt in diesen 16 Jahren Transformation, wo ich immer wieder gedacht habe, ja okay, jetzt geht's tatsächlich nicht weiter. Wie sollen wir das denn schaffen? Wie sollen wir das denn als mittelständisches, schwäbisches Familienunternehmen schaffen, alle unsere Lieferanten da auf diesen Weg zu kriegen, bei diesen Mehrkosten? Und gleichzeitig sagt uns der Vertrieb, das funktioniert nicht. Und jetzt sollen wir vielleicht mit den Produzenten jetzt aufhören, obwohl wir seit 10 Jahren mit denen arbeiten und die weigern sich. Also immer wieder kamen wir an so Schwellen, wo wir berechtigterweise hätten sagen können, hey, wir haben es echt probiert, aber es geht nicht. Und dann brauchst du halt diesen extra Willen, da trotzdem noch irgendwie alle an den Tisch zu holen und Lösungen zu finden und nochmal strategisch ranzugehen. Und das braucht schon irgendwie eine extra große intrinsische Motivation in unserem Wirtschaftssystem, diesen Weg zu gehen. Weil du in unserem Wirtschaftssystem ganz viele Argumente kriegst, warum das eigentlich nicht möglich ist. Selbst die Politik sagt dir ständig, die Unternehmen sind überfordert mit Nachhaltigkeitsmanagement. Lass mal doch lieber diese schwierigen Gesetze aus der EU weg. Streichen wir doch lieber wie das Lieferkettengesetz für die kleineren Unternehmen. Also ständig kommt zum Protektionismus und dir wird gesagt, naja, ist alles so anstrengend, lass mal lieber.
Und was würdest du den Politikern und Politikerinnen gerne entgegnen, wenn sie das sagen?
Den sage ich jedes Mal, dass das Protektionismus an der falschen Stelle ist. Also nicht nur sozusagen für unsere Kinder, unsere Gesellschaft und diesen Planeten, wo wir einfach Lösungen finden müssen, sondern auch für die Unternehmen selbst. Ich sehe es ganz deutlich. Es ist natürlich wirklich hart, aber gleichzeitig hat uns dieser Weg auch extrem innovativ gemacht, weil wir nämlich ganz bewusst sagen, hey, wir sind Teil eines Problems, wir sind Teil dieser problematischen Industrie, wir müssen Teil der Lösung werden. Und es war anstrengend, überhaupt diese Organisation dafür zu schaffen, dass wir diese Komplexität, diese Zielkonflikte lösen können, dass wir eine Kultur haben, die das zulässt, dass wir Zielkonflikte auflösen können. Aber es hat uns verdammt innovativ gemacht. Es lässt uns tatsächlich ganz handfeste Lösungen schaffen. Wir machen heute aus Altreifen neue Funktionsbekleidung. Altreifen, die sonst verbrannt werden würden. Wir kooperieren mit Unternehmen und machen aus alten Holzresten Fließbekleidung etc. etc. Also wir finden Lösungen und wir haben auch morgen eine Daseinsberechtigung. Wenn ich ständig den Unternehmen sage, das ist alles zu anstrengend, dann gucken die auch bei den Problemen nicht richtig hin und dann finden sie auch keine Lösungen für die Probleme, wenn Unternehmen gesagt bekommen, dass die Probleme sie ja gar nicht so betreffen. Das ist ein einseitiges Wirtschaften, das nicht zukunftsfähig macht. Und das ist wirklich eine Disziplin, eine Kerndisziplin, die muss ich lernen. Das ist nicht, was ich mir von heute auf morgen aneigne, professionelles Nachhaltigkeitsmanagement zu betreiben.
Ja, wahrscheinlich ist das nicht nur eine Fertigkeit, die du lernen musst, sondern du hast vor 2 Minuten, kurz vorher hast du was gesagt, da hast du von intrinsischer Motivation gesprochen. Also es gibt ja irgendwas, was dich antreibt, über dieses Feld von glühenden Kohlen drüber zu laufen. Warum?
Also bei mir ist es schon immer irgendwo drin, in meinem genetischen Set, vielleicht durch meine Mutter, die eigentlich immer eher eine Systemkritikerin war und eher so bei Greenpeace zu verorten ist. Und dann vielleicht auch die genetische Ausstattung von meinem Vater, sozusagen so Probleme lassen sich lösen, so dieser Pioniergeist eines Unternehmers. Vielleicht diese Koppelung der beiden, glaube ich, die sind beide bei mir angekommen. Ich wollte eigentlich als Kind oder als Jugendliche, dachte ich eher, dass ich auf der Gegenseite kämpfe gegen die bösen Unternehmen, so auf der Seite von Greenpeace, um dann festzustellen, ah ja, Moment mal, aber also wirklich Verantwortung übernehmen kann ich ja da an der Stelle als Unternehmerin. Das ist ja der Wahnsinn, was ich da alles für eine Gestaltungskraft habe. Und ich habe ja nie gearbeitet ohne Kinder. Das heißt also, das, was ich sehe, dass die Welt wirklich in einem schwierigen Zustand ist und dass es nicht selbstverständlich ist, dass unsere Kinder noch eine gute Zukunft auf diesem Planeten haben, das ist ja für mich noch viel eminenter geworden mit meinen eigenen Kindern. Also es war für mich schon immer dieser extrem große Wunsch, dazu beizutragen, dass meine Kinder einfach eine gute Zukunft haben, dass sie mir in die Augen gucken können und ich sagen kann, ich habe mich wirklich, wirklich, wirklich bemüht. Ja.
Ja, ich finde das total spannend, weil, also wie könnte man diesen Gedanken an andere Leute weitergeben? Also stell dir vor, du würdest diese intrinsische Motivation, die du selber hast, aufgrund deiner eigenen Erfahrungen und Sozialisierung und deiner Kinder, die du hast, du könntest das an andere übertragen. Wie spannt man den Bogen zu anderen Menschen hin? Weil, also wenn ich dich richtig verstehe, müssen wir alle zusammen zu einem besseren Wirtschaften kommen. Und wenn da intrinsische Motivation ein guter Anstoß ist, um etwas zu verändern, wie schafft man das?
Also zum einen ist es, glaube ich, schon, dass man wirklich hinguckt und sich das Bewusstsein geben lässt, was schief läuft. Das tut total weh und wo man auch selber Problem von ist. Das gehört irgendwo mit dazu. Und das ist ja der schmerzhafte Part, weil gerade in diesen Dauerkrisen hat man ja eher, glaube ich, als Mensch das Bedürfnis, sozusagen sich abzuschotten und einfach gar nicht mehr hinzugucken, weil man sonst total überfordert ist. Aber um was zu verändern, glaube ich, gehört es dazu, zu wissen, wo ist denn der eigene Gestaltungskreis, gell? Worauf habe ich denn selber Einfluss? Und als ganz normaler Mensch, hier zumindest in der Demokratie in Deutschland, habe ich das als Mensch, der wählen geht, super wichtig, als Konsumentin mit meiner Kaufentscheidung oder eben auch mit meiner Stimme sozusagen stationär und online nachzufragen, seine Bedürfnisse nach einer Werthaftigkeit eben auch zum Ausdruck zu bringen, finde ich super wichtig. Jahrelang haben wir gehört, der Kunde, der fragt da nicht danach, das interessiert den nicht. Heute hören wir immer mehr, also beziehungsweise schon seit Jahren natürlich, gell, das haben wir wirklich gespürt, als die Nachfrage gestiegen ist. Das hat uns extrem geholfen, diese Transformation zu stemmen. Also da schon und sich einfach auch bewusst zu machen, über wirklich seine eigenen Gestaltungsspielräume. Man hat so viele Rollen in seinem Leben. Man ist Mutter, Tochter, Sohn, was auch immer, Nachbar, Freund. Und überall hat man Einflusssphären. Und die auch nutzen. Und die auch einfach wirklich sich seiner Werte bewusst zu sein, das auch zu thematisieren. nicht als belehrend oder missionierend. Ich finde, es wirkt immer dann, wenn man selber einfach das gut vorleben kann und zeigen kann, hey, es ist vielleicht anstrengend, aber es macht Spaß und guck mal, was ich da, also mit Begeisterung anstecken, das habe ich so das Gefühl, das ist so der einzige Weg, der hilft, weil eine Belehrung hilft nicht, eine Überredung hilft auch nicht.
Leider nicht, es wäre so einfach.
Ich hab echt erlebt, dass das nur dann eben Sinn macht, wenn Menschen das als eigene Lebensqualität irgendwie, also wenn sie die Vorteile auch sehen können, wenn es irgendwo selber ankommt bei, okay, es fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an und das löst so ein bisschen die innere Schizophrenie auf. So ganz viele Leute erlebe ich als, einerseits möchten sie gerne dazu beitragen, so einen guten Planeten hier zu gestalten, andererseits arbeiten sie dann in irgendwelchen Unternehmen, wo sie täglich dagegen arbeiten. Und diese innere Schizophrenie, die frisst schon viele Leute auf. Und das sich bewusst zu machen, gell, und dazu zu stehen, auf sich selbst, in sich reinzuhorchen, sich selbst in den Spiegel zu gucken.
Ja, ist aber schon auch, das ist auch schon ein hoher Grad an Selbstreflexion, den man da einfordert. Ja, das ist leider so. Und also das ist, also ich meine, ich rede ja mit vielen unterschiedlichen Menschen, die sich irgendwie im weitesten Sinne etwas Gutem verschrieben haben. Ich selber mit meiner Lebensgefährtin, wir sind Geschäftsführerin von einem Sozialunternehmen und ich stelle mir wirklich immer die Frage, wie schafft man das, die Leute aus dieser Lethargie rauszuholen? Du hast ja genauso eine schizophrene Situation beschrieben. So, auf der einen Seite gehe ich in den Biofachmarkt und kaufe nachhaltig ein und auf der anderen Seite arbeite ich bei einem Konzern, der genau kontraproduktiv arbeitet. So, und wie schaffe ich es, die Leute im ersten Schritt zu so einer Selbstreflexion zu bringen und dann aber aus der Selbstreflexion ins Handeln und zwar auch, so wie du es sagst, ja, Abstecken der eigenen Wirksamkeit und des eigenen Wirksamkeitsbereiches und dann auch zu sagen, da handle ich jetzt. So, und das finde ich ist eine ganz spannende Frage, wie man da den ersten Schritt macht.
Es ist die Frage unserer Zeit, gell? Ja, also bei uns in der Transformation eben bei VD, in der ersten Phase, da war ja sehr viel Skepsis auch da, so meinen die das ernst, wissen die, was sie tun, wissen die, wie viel Arbeit es ist, ist es jetzt ein Marketing-Gag, müssen wir jetzt grün sein, so, weißt du, also ganz viele Fragen und Skepsis und was ich da erlebt habe, ist eben, also wir haben dann ein Management-System EMAS eingeführt und sehr viel für sehr viel Bürokratie gesorgt erstmal, weil es ist Nachhaltigkeitsmanagement immer das Erheben von Daten erstmal, sonst weiß ich ja gar nicht, was ich tue. Und so gewandelt vom quasi so, dass sich das so anfühlt von, das wird mir von oben da aufoktroyiert und das löst bei mir erstmal nur Widerstand aus, hin zu, oh, das ist ja was, hey, da kann ich voll dahinter stehen und das finde ich sogar selber gut, war beispielsweise, als wir hier uns mit dem Thema Mobilität beschäftigt haben, weil das bei uns am Standort hier die drittgrößten Emissionen auslöst. Wir sind auf dem Land, jeder fährt eigentlich im eigenen Auto und wir haben immer Parkplätze gebaut Jahr für Jahr. Und dann haben wir uns aber statt Parkplätzen zu bauen, haben wir uns dem Thema gewidmet, wie können wir denn hier nachhaltige Mobilität betreiben und haben E-Bikes angeschafft und haben die besten Parkplätze denen gegeben, die ihr Auto in Mitfahrgelegenheit zur Verfügung stellen und nicht den Führungskräften und haben Duschen gebaut und überdachte Parkplätze für Fahrräder und haben Lobbyarbeit gemacht für einen Bus, der endlich dann hier auch hergefahren ist und so weiter. Und so weiter. Und da ist es so ein bisschen gekippt in meiner Wahrnehmung. Da war das zum ersten Mal eben spürbar als, das ist jetzt nicht irgendwie was Theoretisches und das ist nicht was irgendwas, sondern das geht mich an, das betrifft mich persönlich, das macht sogar Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren und tut der Umwelt auch gut. Und irgendwie, das hat es so gedreht. So nach und nach wurde es dann verständlich. Also ich glaube, da müssen wir hinkommen. Zu dem, dass wir einen Weg finden müssen, wie das die Leute persönlich berührt, in ihrer eigenen Lebenswelt. Und zwar positiv und nicht nur als was Externes, negativ überstülptes, womöglich noch Ideologisches.
Ja, musstest du den Kampf intern bei euch in der Familie auch fechten, als du das Unternehmen übernommen hast? Oder war das einfach klar, dass das so läuft?
Nee, den musste ich eigentlich gar nicht fechten. Also mein Vater ist jetzt nicht irgendwie der super Öko oder so, aber immer schon so gewesen, quasi so geht nicht, gibt's nicht und hatte schon echt tolle, innovative ökologische Projekte auch am Start vor meiner Zeit. Also mein Vater ist getrieben von wir schaffen das und wir machen das und wir, also solange sich es eben rentiert, solange das Unternehmen floriert und mal innovativ bleibt, so in die Richtung. Also ich musste unter Beweis stellen, dass wir als Unternehmen trotzdem wirtschaftlich agieren und gute Produkte machen. Den Weg hat er eigentlich nicht wirklich komplett in Frage gestellt.
Finde ich total spannend, weil so ein Generationswechsel ganz häufig so ein Risiko birgt, dass einer sagt so, du, Antje, nette Idee, aber finde ich mit der Nachhaltigkeit, du, das ist, ich glaube, das ist morgen wieder vorbei.
Also in den ersten Jahren war es ganz häufig so, dass MitarbeiterInnen gefragt haben, Weiß denn der Albrecht das? Was sagt denn der Albrecht dazu? Und hätte der Albrecht an der Stelle gesagt, so findet er total Blödsinn und lasst es bloß sein, dann wäre die Transformation stecken geblieben.
Hat er aber nicht. Guter Punkt. Was machst du für dich selber, wenn du trotzdem das Gefühl hast, du stehst vor so einem richtigen Berg und jetzt wird's richtig kernig? Hast du eine Strategie, wie du damit umgehst?
Also ich bin ja nie alleine quasi. Ich habe echt ein super Team, also sowohl auf Geschäftsleitungsebene, auf Bereichsleitungsebene, auf Abteilungsleitungsebene. Ich tausche mich einfach mit den Leuten aus. Ja, das hilft immer weiter. Auch wenn wir dann im ersten Schritt alle miteinander sagen, oh, jetzt müssen wir aber gerade auch nicht, das hilft auch schon, aber dann finden wir immer Lösungen.
Und hast du eine persönliche Bewältigungsstrategie?
In die Berge gehen.
Schließt sich der Kreis?
Ja, hilft immer. Und wie gesagt, also da schließt sich auch nochmal der Kreis. Ich habe ja nie ohne Kinder gearbeitet. Das heißt, ich hatte immer quasi ein wirklich reichhaltiges Familienleben und ein unternehmerisches Leben und habe da also in diesen beiden Welten hervorragend von der jeweils anderen Welt abschalten können.
Wenn du heute vor dir stehen würdest, als du das Unternehmen angefangen hast, in das Unternehmen einzusteigen, dann sich abgezeichnet hast, dass du es irgendwann übernimmst, was wäre der beste Rat, den du dir selber geben würdest?
Mich selbst gut kennenzulernen und dann auch auf meine Stärken zu vertrauen. Wir haben ja wenig Frauen in Führungspositionen, oder nicht wenig, aber in Deutschland ist ja schon noch Potenzial nach oben. Und das ist ja auch nicht nur sozusagen für die einzelnen Frauen so gut, sondern für die gesamte Gesellschaft und Unternehmen, weil es einfach verschiedene Perspektiven sind, verschiedene Erlebens- und Lebenserfahrungen, ein anderer Blick auf die Dinge, andere Stärken. Das wirklich Wertvolle liegt ja in der Diversität, die dann zu noch besseren Entscheidungen beiträgt, weil einfach noch mehr sozusagen gesehen wird. Und meine instinktive Handlung im Nachhinein, als ich eingestiegen bin bei VOD, in meiner ersten Führungsposition, war, meinen Vater zu kopieren, was irgendwie nicht so gut ankam und mir auch nicht gestanden hat und auch echt nicht so hilfreich war für meinen eigenen Führungsstil. Und da den Mut zu haben oder auch erstmal die Erkenntnis zu haben, du musst nicht irgendwie jemand kopieren, sondern du selbst hast es auch in dir, deinen ganz eigenen Weg, deine ganz eigene Vorgehensweise, das, was du gut kannst, das, was du nicht so gut kannst, was du vielleicht lieber delegieren solltest. Das ist wirklich super hilfreich, das zu wissen und dann aber auch zu vertrauen darauf, dass das auch gut ist, also dass es schon auch ausreichend ist. So, ja. Wenn man nicht so viele Vorbilder hat, also ich hatte gar keine Frauen als Vorbilder, keine Führungskräfte kannte ich nicht, dann kann das schon auch Mut kosten, sozusagen, so einen ganz eigenen Weg zu gehen. So, ja.
Wir haben heute Morgen, ich finde das lustig, dass du das sagst, dass ihr relativ wenig Frauen, ich glaube, so hast du es gesagt, auf Führungsebene.
Nee, in Deutschland. Also wir
bei
VOD haben 25% Frauen in Führungspositionen. Wir sind richtig gut inzwischen.
Heute Morgen habe ich ein Erlebnis gehabt. Wir haben eine Teamrunde gehabt, saßen 15 Leute, saßen in der Runde. Und dann hat die Person, die für HR zuständig ist, hat gesagt, ja, wir haben jetzt das Vorstellungsgespräch abgeschlossen, wir stellen jetzt eine neue Person ein und das ist ein Mann. Und alle haben sich gefreut, weil wir sind doch 15 Leute, wir sind jetzt 16 Leute, sind wir zwei Männer. Das ist ein absolutes Novum, dass wir überhaupt einen Mann einstellen.
Steht uns auch so. Also
voll gut. Wo geht
ihr? Also so in einer Buchhaltung oder so oder im Controlling. Da freuen wir uns auch mal über Männer.
Ja, ich bin echt gespannt. Das ist für mich auch nochmal was Neues. Unser einziger Mann, der mit mir zusammenarbeitet, der ist seit 10 Jahren bei uns im Unternehmen. Das wird echt nochmal eine neue Erfahrung. Kann ich dran wachsen. Wo geht die Reise für uns alle hin? Wo steht ihr, sagen wir 2035? Wo steht ihr da?
2035 sind wir kurz vor Net Zero, weil bis 2040 wollen wir Net Zero sein mit unseren Klimaemissionen. Das heißt, da, wenn du mich da fragst, bin ich zufrieden mit dem Weg, müsste ich dir eigentlich sagen, boah, ja, super, jetzt sind wir kurz davor sozusagen. Bis dahin haben wir aber auch ein florierendes Secondhand-Geschäft und auch Mieten wird immer beliebter. Also wir bauen gerade so alternative Geschäftsmodelle noch auf. Das ist eben das quasi Kreislauf nicht nur in den Materialien, sondern in dem gesamten Produktgeschäftsmodell enthalten ist. Und auf die Wirtschaftskrise von heute gucke ich nur noch milde Lächeln zurück und sage, wow, war ganz schön hart, aber sind wir auch durchgekommen.
Mieten und Secondhand finde ich richtig gut. Ich probiere auch alles Secondhand zu kaufen, also fast keine Veranlassung sehe, irgendwelche neuen Sachen zu kaufen. Und das, was ich nicht kaufen kann und reparieren lassen muss, bringe ich hier um die Ecke zur Schneiderin.
Sehr gut.
Ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Versprochen, 2035 müssen wir spätestens wieder miteinander reden. Dann frage ich nämlich, wie es auf dem Weg zu Net Zero aussieht.
Okay, alles klar, machen wir.
Ich danke dir.
Sehr gerne.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.